Willkommen zu den Wochenendsendungen von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Silja Schultheis. Wir beginnen unser Programm mit einem Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der zurückliegenden Woche. Wenige Wochen vor dem Ausscheiden aus dem Amt hat Präsident Václav Havel sich in seiner traditionellen Neujahrsansprache zum letzten Mal an die tschechischen Bürger gewandt und zugleich eine positive Bilanz über die Entwicklung des Landes in den vergangenen Jahren gezogen. Er bewertete den Zerfall der Tschechoslowakei vor genau 10 Jahren rückblickend als positiv, bedauert jedoch, dass die Bürger damals nicht an der Entscheidung beteiligt worden seien. Weiter erinnerte der tschechische Präsident in seiner Neujahrsansprache an die tschechischen Parlaments- und Kommunalwahlen im vergangenen Jahr, die Hochwasserkatastrophe, den NATO- und den EU-Gipfel. In den Wahlen erkannte der Präsident ein positives Zeichen für die weitere politische Entwicklung des Landes. Hinsichtlich der im Juni bevorstehenden Volksabstimmung in Tschechien zeigte sich Havel optimistisch, dass die Tschechen für den EU-Beitritt ihres Landes stimmen werden. Mit Beginn des neuen Jahres ist für die Tschechen eine Reihe von Veränderungen in Kraft getreten. Zahlreiche Beschäftigte aus dem staatlichen Sektor erhalten Lohnerhöhungen von durchschnittlich 7%, die Lehrergehälter steigen um 10%, die Renten werden um 4% angehoben. Weiter werden Freiwilligendienste und ehrenamtliche Hilfe künftig mit steuerlichen und weiteren Vergünstigungen belohnt, sowie Umweltsünden strenger geahndet. Eine Novelle des Asylgesetzes bietet Asylbewerbern, deren Antrag abgelehnt wurde, mehr juristische Möglichkeiten als zuvor. Zum neuen Präsidenten des Obersten Verwaltungsgerichtes ist am Donnerstag Josef Baxe ernannt worden. Präsident Václav Havel erinnerte bei der Übergabe der Urkunde daran, dass damit endlich die Bestimmungen der tschechischen Verfassung erfüllt werden. Das Oberste Verwaltungsgericht hat seit Jahresbeginn seinen Sitz in Brno, Brünn. Auf einem Galaabend im Prager Nationaltheater hat der tschechische Premier Wladimír Špidla am Mittwoch an den Zerfall der Tschechoslowakei und die Gründung einer selbstständigen tschechischen Republik am 1. Januar 1993 erinnert. Es sollte den Historikern überlassen bleiben, zu untersuchen, welche Gewinne und Verluste die Teilung mit sich gebracht habe. Die Zukunft der tschechischen Republik hänge allein von ihren Bürgern ab, so Špidla. Die Auszeichnung Europäer des Jahres ist mit Šimon Pánek erstmals einem Tschechen zuteil geworden. Die Auszeichnung wird vom Magazin Reader's Digest an einen Menschen verliehen, der die europäischen Traditionen und Werte im jeweiligen Kalenderjahr am besten verkörpert hat. Pánek wurde mit dem Preis für seine Arbeit in der humanitären Organisation Mensch in Not gewürdigt, die er vor 10 Jahren mitgegründet hat. Soweit die Wochenschau.
Im folgenden Schauplatz werfen nun für Sie Silja Schultheis und Robert Schuster einen Blick darauf, was das vergangene Jahr außenpolitisch für Tschechien gebracht hat.
Schauplatz.
Würde man eine Antwort auf die Frage suchen, was das abgelaufene Jahr im Bereich Außenpolitik für die Tschechische Republik mit sich brachte, müsste man korrekterweise von einer eher zwiespältigen Bilanz sprechen. Zum einen konnte das Land Ende des vergangenen Jahres die Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union abschließen und sich mit Prag als Tagungsort des NATO-Gipfels gut in Szene setzen. Auf der anderen Seite aber lag das Land in der ersten Jahreshälfte mit seinen Nachbarn im Clinch und es drohte innerhalb Mitteleuropas isoliert zu werden. Gleich am Jahresanfang sorgte eine dramatische Verschlechterung der Beziehung zu Österreich für Schlagzeilen. Im Januar 2002 fand beim südlichen Nachbarn Tschechiens ein Volksbegehren gegen das tschechische Atomkraftwerk Temelin statt, welches fast von 1 Million Österreichern unterschrieben wurde. Kurz vor Ablauf der Eintragefrist platzte in die ohnehin schon angespannte Atmosphäre ein Interview von Ministerpräsident Miloš Zeman für das österreichische Nachrichtenmagazin Profil hinein, in dem sich der Premier als Geschichtsinterpret versuchte. Dabei übte er harsche Kritik an den Österreichern und den Sudetendeutschen und warf ihnen unter anderem vor, während des Zweiten Weltkriegs Handlanger Hitlers gewesen zu sein. Die Aussagen des Regierungschefs sorgten nicht nur in Österreich selber für Empörung, sondern als Zeman die wichtigsten Passagen des besagten Interviews später mehrmals wiederholte, zog die Kritik immer weitere Kreise nach, wobei ein lange geplanter und dann kurzfristig abgesagter Besuch des deutschen Bundeskanzlers Gerhard Schröder in Prag das tatsächliche Ausmaß des außenpolitischen Schadens für das Land nur ahnen ließ.
Konnten seitdem die Wogen im komplizierten Beziehungsgeflecht Prag-Wien etwas geglättet werden? Oder halten die Spannungen, wenn auch vielleicht in einer etwas anderen Form, immer noch an? Das fragte Radio Prag den Politikwissenschaftler Zdeněk Zbožil von der Prager Karls-Universität, der auch gleichzeitig Chefredakteur einer Monatszeitschrift für internationale Politik ist.
Ich glaube, dass diese Aussagen derart stark waren, dass sie schon gewisse Narben hinterließen. Das zeigte sich seitdem bei vielen Gelegenheiten und Anlässen. Ich selber war vor einigen Wochen bei einem tschechisch-österreichischen Seminar in Brno, wo eine Reihe von Diplomaten und Politikern hinter vorgehaltener Hand zugab, dass man zwar von einer Entspannung, bei weitem aber noch nicht von einer völligen Normalisierung der Beziehungen sprechen kann. Ebenso stimmt aber auch, so war zumindest mein Gefühl damals, dass auf beiden Seiten eine gewisse Zuversicht herrscht, dass sich das bald ändern könnte. Den Grund für diesen vorsichtigen Optimismus sehe ich unter anderem darin, dass sich bei den Parlamentswahlen, die in beiden Ländern vergangenes Jahr stattfanden, die radikalen und nationalpopulistischen Kräfte nicht durchsetzen konnten. Es ist also diese Art von Zuversicht, die das Wiederholen von ähnlich hysterischen Reaktionen wie in der jüngsten Vergangenheit nicht mehr für möglich halten lässt.
Für gewissen Unmut sorgten aber im vergangenen Jahr auch die Alleingänge Prags bei den Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union. So fühlten sich etwa die Slowaken beim Abschluss des Kapitels über den freien Personenverkehr benachteiligt, denn die tschechischen Verhandler erzielten durch langes Taktieren eine Sonderregelung. Die Polen meinten wiederum, von Prag beim für ihr Land wichtigen Landwirtschaftskapitel im Stich gelassen worden zu sein. Alle diese Kritikpunkte sind jedoch nach den Parlamentswahlen von Mitte Juni vergangenen Jahres und der Ernennung einer Koalitionsregierung der linken Mitte fast von einem Tag auf den anderen verschwunden. Lässt sich also daraus schließen, dass das Kabinett des Sozialdemokraten Wladimir Spidla, in dem mit Cyril Svoboda als Außenminister erstmals ein Christdemokrat die außenpolitischen Geschicke des Landes leitet, einen anderen Stil in die tschechische Außenpolitik gebracht hat? Chefredakteur Zbožil warnt vor voreiligen Schlüssen.
Ich meine, dass es für vergleichbare Schlussfolgerungen noch viel zu früh ist. Die Außenpolitik bzw. ein bestimmter außenpolitischer Stil eines Staates oder dessen Regierung ist etwas, was sich nur sehr langsam entwickelt und verändert. Alles, was uns vielleicht gegenwärtig im Auftreten dieser Regierung im Ausland als neu, jedenfalls im Vergleich zur Vorgängerregierung, vorkommt, muss nicht unbedingt der Ausdruck eines neuen außenpolitischen Stils sein. Sicher, jene Politiker, die nach den Wahlen nun für die Außenpolitik verantwortlich sind, treten konzilianter auf, ich würde fast sagen diplomatischer, lassen sich durch Wortmeldungen aus dem Ausland nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Aber dennoch sollte uns zu denken geben, dass jene Radikalität, mit welcher zum Beispiel Premier Spidla in manchen Fällen innenpolitische Konflikte löst, theoretisch auch in den außenpolitischen Bereich durchdringen könnte.
Wie bereits zu Beginn erwähnt, war das Prager NATO-Gipfeltreffen vom 21. und 22. November 2002 in Tschechien nicht nur auf dem Gebiet der Außenpolitik einer der beiden Höhepunkte des vergangenen Jahres. Mit der größten Erweiterung des Bündnisses in dessen mehr als 50-jähriger Geschichte ist somit Tschechien und dessen Hauptstadt eine Eintragung in den Geschichtsbüchern sicher. Hat dieses Großereignis aber auch dem Land selber außenpolitisch etwas gebracht? Politikwissenschaftler Zbožil meint dazu im Folgenden:
Ich weiß nicht, ich bin da etwas vorsichtig, wenn es um derartige kategorische Wertungen geht. Natürlich kann der Gipfel im Nachhinein als diplomatischer Erfolg Tschechiens dargestellt werden, obwohl das Land daran eigentlich nur durch seine Gastfreundschaft beteiligt war. Im Nachhinein muss ich dem französischen Präsidenten Jacques Chirac recht geben, der meinte, dass in Prag die Chance vertan wurde, die sich abzeichnende Kluft zwischen den USA und Europa in Militärfragen zu überbrücken. Hier hätte vielleicht Tschechien, gestützt auf das Privileg, Gastgeber des Treffens zu sein, aktiver sein können, als Land, welches zwar einerseits zur EU stoßen will, andererseits aber genau weiß, wie wichtig der Beitrag Amerikas beim Sieg über den Kommunismus war. Aber diese Chance, eine Art Vermittler zu sein, bleibt für die Tschechische Republik dennoch aufrecht. Ich weiß aber nicht, ob sich die verantwortlichen Politiker dieser Möglichkeit ausreichend bewusst sind.
Welchen Bewältigung der NATO-Tagung schafften es Tschechiens Diplomaten Mitte Dezember vergangenen Jahres, nach 2 Jahren die Verhandlungen mit der EU über einen Beitritt des Landes abzuschließen? Infolgedessen wurde die Tschechische Republik neben 9 weiteren Kandidatenländern auf den Kopenhagener EU-Gipfel eingeladen, am 1. Mai 2004 der Gemeinschaft beizutreten. Während aber selbst in der Schlussphase der Beitrittsgespräche keine allzu großen dramatischen Situationen entstanden sind, bei denen der Beitritt Tschechiens auf der Kippe gewesen wäre, kam es in Prag einige Tage zuvor zu den bisher größten Protesten gegen die Europäische Union. Erboste Bauern, die mit der erreichten Regelung bei den landwirtschaftlichen Direktzahlungen nicht zufrieden waren, blockierten für einige Tage den Prager Innenstadtverkehr. Wie wurde aber das Verhandlungsergebnis von den übrigen Tschechen aufgenommen? Sind die ausgehandelten Beitrittsbedingungen für die Bevölkerung insgesamt akzeptabel? Abschließend kommt noch einmal Politikwissenschaftler Zbožil zu Wort.
Die Tschechische Republik hat bei den Verhandlungen tatsächlich das Maximum erreicht. Ich kann das jetzt nicht im Detail aufzählen, aber ich denke, dass der in der Endphase durch bestimmten Eigennutz motivierte Versuch, alles auf Heller und Pfennig umzurechnen, nicht dem tatsächlichen Verlauf der Verhandlungen entspricht. Ja, vielleicht sogar einen gewissen Schatten auf sie wirft. Aber vielleicht waren die Bauernproteste auch für etwas gut, denn auch anderen Bevölkerungsgruppen ist dadurch klar geworden, dass sie vom EU-Beitritt des Landes auch materiell profitieren können. Es könnte sich also folgende Grundmeinung durchsetzen. Warum sollen nur die Bauern was davon haben? Warum können auch wir nicht davon profitieren? Liebe Hörerinnen und Hörer, soviel unser außenpolitischer Rückblick aus tschechischer Sicht. Für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und auf ein Wiederhören freuen sich
Silvia Schulteis
und Robert Schuster.
Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten viel über den bevorstehenden EU-Beitritt der Tschechischen Republik berichtet und uns dabei stets bemüht, auch auf diverse technische Fragen einzugehen, wie zum Beispiel die der Finanzierung. Von einigen grundsätzlicheren Aspekten, wie etwa der unterschiedlichen Wahrnehmung politischer Begriffe, handelt das nun folgende Feuilleton von Gerald Schubert.
Einer der oft gehörten Sätze, die den europäischen Gedanken kurz und prägnant zum Ausdruck bringen sollen, lautet: Innerhalb der EU gibt es keine Außenpolitik. Die Botschaft ist klar. Die Mitglieder der Union sind gemeinsam in einer so komplexen, vielschichtigen und umfassenden Organisation verankert, dass jede Angelegenheit zwischen zwei oder mehreren EU-Staaten auch eine der EU selbst ist und damit europäische Innenpolitik. Wenn im Frühjahr 2004 die Union um 10 neue Mitglieder größer, reicher und vielfältiger wird, dann wird auch diese Innenpolitik um Begriffe und historische Bezüge erweitert, über die man sich rechtzeitig klar werden sollte, wenn man thematisch am Ball bleiben will. Die wichtigste Regel: Vergessen Sie die Begriffe links und rechts. Richtig, das ist längst nichts Neues, sondern gilt in der globalisierten Welt und der, wenn man so will, politischen Postmoderne bereits seit Jahren. Dennoch ist es angebracht, sich die Brüchigkeit dieser ehemals so wichtigen Termini angesichts der Entwicklungen in den sogenannten Transformationsstaaten noch einmal vor Augen zu führen. Dort, wo jahrzehntelang der Staat in nahezu jeden Lebensbereich vordrang, um dort seine politische Ideologie zu entfalten, dort ist der Schutz des Privaten, übrigens nicht nur in der Wirtschaft, nahezu sakrosankt. Umgekehrt aber herrscht bei vielen, die zu den materiellen Verlierern der Umwälzungen der letzten Jahre zählen, ein Hunger nach sozialer Absicherung, die sie in der sich stets vergrößernden politischen Geschwindigkeit immer mehr gefährdet sehen. Die Folge beider Entwicklungen: Die Begriffe links und rechts sind hierzulande für niemanden schmutzige Wörter. Die ehemalige Chefin der liberalen Freiheitsunion, Hanna Marwanowa, mag als gutes Beispiel dienen. Noch kurz vor dem Fall des Kommunismus war die junge Anwältin wegen regimekritischen Verhaltens 6 Monate lang inhaftiert gewesen. Und auch noch heute ist sie vielen Politikern, gerade solchen aus den eigenen Reihen, wegen ihrer Abneigung gegen nur dem Machtpoker dienende Kompromisse ein Dorn im Auge. Gerade Marwanowa sagte auf die Frage, warum sie einst als Mitbegründerin der liberalen Freiheitsunion auftrat, Zitat: Weil es immer mein Traum war, eine rechte Massenpartei zu gründen. Zitat Ende. Diesen Satz würde man in Deutschland oder Österreich vermutlich gar nicht hören. Oder nur von Leuten, die bewusst provozieren wollen. Kaum aber von engagierten Menschen vom Schlage Marwanowas. Daher nochmals: Beschäftigen wir uns künftig mit den aktuellen Problemen der Menschen. Auch mit ihren Mentalitäten. lassen wir uns aber nicht von der internationalen Bedeutungslosigkeit überholter und oft missbrauchter Begriffe verwirren.
Ivan Klima ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Autoren der Tschechischen Republik. Kürzlich erhielt er den Kafka-Preis. Damit wurde das Lebenswerk des 72-jährigen Prosaisten, Dramatikers und Essayisten gewürdigt. Ein Porträt über ihn hören Sie im heutigen Kultursalon von Martina Czoke.
Der Schriftsteller Ivan Klima hat seine Themen früh gefunden. Liebe, Freiheit und Tod kann man wohl als Essenz seines Schreibens bezeichnen. Letztlich sind es die großen existenziellen Menschheitsthemen. Er selbst präzisiert sein Themenspektrum wie folgt.
Viele Themen. Die Tschechen denken, dass ich etwas moralistisch bin, was ich akzeptiere. Ich habe immer versucht, meinen Lesern etwas mitzuteilen. Ich schreibe über Treue, Untreue, Liebe, Gerechtigkeit, aber ich habe auch ein ganzes Buch, das sich mit Müll beschäftigt. Müll in seiner materiellen oder spirituellen Bedeutung. Das und viele andere Themen. Und ich schreibe nicht nur Bücher, sondern auch viele Feuilletons, Kolumnen, wenn ich die politischen und anderen Probleme unserer Gesellschaft berühre, ökologische Probleme, weil ich auch in einigen Organisationen wie Greenpeace und The Children of the Earth tätig bin.
Freiheit kam als Thema nicht von ungefähr. Klimas Leben wurde bis 1989 von einem häufigen Verlust der Freiheit oder deren weitgehender Einschränkung bestimmt. Als Kind jüdischer Eltern war er, obwohl protestantisch erzogen, mehr als 3 Jahre im Konzentrationslager Theresienstadt interniert. Später verbot die kommunistische Regierung der Tschechoslowakei seine Bücher und er verlor seinen Job. Kein Wunder also, dass persönliche und politische Freiheit ein immer wiederkehrendes Thema seiner Bücher darstellt. Auf die Frage, ob nach der Revolution andere Themen in den Vordergrund treten, beispielsweise die Natur nach der sommerlichen Flutkatastrophe, antwortet Ivan Klima.
Nein, ich schätze nicht anstelle. Es ist nötig, alle Probleme zu behandeln, die zeitgemäße Probleme sind, und ich bin sicher, dass Natur eines der wichtigsten Probleme ist, ebenso wie Freiheit. Wir können nicht sagen, dass Freiheit weniger wichtig ist, aber es ist wahr, dass Freiheit im letzten Jahrhundert das wichtigste Problem war, zumindest in diesem Teil der Welt, und ich schätze, dass nun ökologische Probleme an erster Stelle stehen.
Liebe und Müll handelt von einem Prager Schriftsteller, der sich als Müllarbeiter verdingt. Der Schriftsteller ist Dissident. Neben der Reflexion der Themen Müll und allgegenwärtiger Umweltverwüstungen beschreibt der Roman die Liebe zu einer Bildhauerin, die die Ehe des Protagonisten begleitet, gefährdet und, wage ich zu behaupten, bereichert. Auch seine ersten Bücher nach 1989 drehen sich um verschiedene Facetten der Freiheit und der Liebe. Warten auf Dunkelheit, Warten auf Licht schildert das Leben eines Kameramannes vor und nach 1989. Das Buch erschien 1993 in Tschechien und wurde unmittelbar darauf ins Englische übersetzt. Liebesgespräche sind Kurzgeschichten über Männer und Frauen der nachkommunistischen Zeit in Tschechien. Klima baut seine Romane langsam auf, ergänzt verschiedene Schichten und Nuancen, wobei die einzelnen Handlungsstränge jeweils ineinander übergehen. Überblendungen und abrupte Ebenenwechsel sind gern verwendetes stilistisches Merkmal seiner Texte. Klimas Figuren sind häufig abgeklärt und pendeln zwischen Lebensgier und Desillusionierung. Viele Aspekte seiner Bücher ähneln sich. So haben beide Hauptcharaktere in Liebe und Müll und in Richter in eigener Sache ihre Kindheit im Konzentrationslager verbracht und technisch begeisterte Väter. Beides klar autobiografische Züge. Ivan Klima wird 1931 in Prag geboren, wo er noch immer lebt. Nach dem Krieg studiert er Literatur in Prag und arbeitet als Lektor der Literaturzeitschrift Literani Novini. Schnell wird er zum erfolgreichen Schriftsteller und Dramatiker. Beim Schriftstellerkongress 1967 verteidigt er die unabhängige Rolle der Kultur gegen die Kontrolle der Partei, woraufhin diese ihn aus ihren Reihen ausschließt. Sein Schreiben wird als radikal angesehen, was ihm seine Stelle bei Literani Novini kostet und ein Publikationsverbot einbringt. Bis 1989 darf er in Tschechien nicht mehr veröffentlichen und hält sich mit verschiedenen Hilfsarbeitertätigkeiten über Wasser. Er arbeitet als Ambulanzfahrer, Müllarbeiter, Briefträger und Landvermessergehilfe, während er nebenher weiter schreibt und seine Bücher im Untergrund, später auch im Ausland verlegt. 1969 erhält Klima eine Gastprofessur in Michigan in den Vereinigten Staaten. Trotz aller Repressalien kehrt er im darauffolgenden Jahr nach Prag zurück. Seit 1990 kann Klima seine Bücher auch in Tschechien wieder frei publizieren. Diese wurden schnell zu einem großen Erfolg. Inzwischen schreibt Ivan Klima seit über 50 Jahren. Schreiben hat er immer als seinen Lebensinhalt gesehen, unabhängig davon, ob er veröffentlicht wurde oder nicht.
For me it's entertainment to write, I like it and I never.
Für mich ist es Unterhaltung zu schreiben. Ich mag es und habe nie erwartet, dass es veröffentlicht würde, auch als ich publizieren konnte. So war ich immer überrascht, wenn etwas verlegt wurde und ich war glücklich. Und in dieser Zeit wurden meine Sachen im Ausland veröffentlicht, was wieder überraschend für mich war. Und wir publizierten alle Bücher im Samizdat und etwas später, ich nehme an, in meinem Fall war es 73, publizierte ich in tschechischen Verlagen im Ausland, weil es zu dieser Zeit ungefähr 10 Verlage im Exil gab. Und unser Freund Skvoretzky und seine Frau gründeten einen ziemlich großen Verlag. Groß bedeutet eigentlich klein, aber sie schafften es, mehr als 300 Titel in tschechischer Sprache zu produzieren. Sehr schön gemacht, sehr schöne Bücher. Fast alle meine Bücher wurden in gedruckter Form, sogar in Tschechisch veröffentlicht und später wurde ich in London von Tomsky publiziert, der jetzt mein Verleger ist.
Er scheint geradezu einen ständigen Drang zum Schreiben zu verspüren. Als ich Ivan Klima zum Interview besuche, ist er krank. Dennoch sitzt er am Computer und zitiert mir kurz nach meinem Eintreten seinen letzten Satz. Es ist ihm wichtig, trotz seiner Schmerzen zu arbeiten.
Ich schreibe jeden Tag. Jetzt bin ich krank und habe deshalb ungefähr eine Woche nicht geschrieben. Gerade vor 30 Minuten habe ich meinen Computer geöffnet, obwohl ich Schmerzen habe. Ich bin kein sehr depressiver Mensch, aber wenn ich nicht schreiben kann, werde ich depressiv. Ich habe beschlossen zu schreiben, obwohl ich krank bin. Ich schreibe jeden Tag, mit einigen Ausnahmen, wenn ich von früh bis abends beschäftigt bin. Aber auch wenn ich zu unserem Wochenendhaus außerhalb von Prag fahre, nehme ich den Computer mit und schreibe dort.
Prag ist der Dreh- und Angelpunkt von Ivan Klima. Fast sein ganzes Leben hat er hier verbracht. Auch viele seiner Romane handeln von den mehr oder weniger goldenen Seiten dieser Stadt. Braucht Klima Prag auch als Basis für sein Schreiben wie Kafka?
A lot, but I wrote on Prague and I said the truth.
Sehr. Ich schrieb über Prag einen Essay. Und mein längster Roman, meine beiden längsten Romane handeln in Prag, hauptsächlich Richter in eigener Sache und Liebe und Müll. Dasselbe stimmt für Kafka. Seine Erfahrung kam von Prag. Es ist eine sehr romantische Umgebung, die von Prag beeinflusst ist, aber sie ist nicht immer leicht zu finden. Manchmal bin ich nicht damit einverstanden, wenn alles irgendwo im Chefnow oder auf der Kleinseite lokalisiert wird. Das ist mitunter eine Vereinfachung, selbst bei Max Brod.
Häufig haben Klimas Bücher einen politischen Hintergrund. Was genau bringt nun die neue Freiheit im Osten mit sich? Dass es nicht nur Positives, sondern auch Negatives ist, hat Klima oft genug unterstrichen. Ist er selbst zufrieden mit der samtenen Revolution von 1989?
No, I'm not disappointed. I was always very.
Ich bin nicht enttäuscht. Ich war immer sehr realistisch und eher skeptisch, also bin ich nicht überrascht. Der letzte Satz, den ich gerade geschrieben habe, bevor Sie kamen, war der Satz, zu regieren und von Leuten umgeben zu sein, die kein Gesetz und keine Moral anerkennen, ist unmöglich. Das ist der Satz, den ich gerade beendet habe, und er ist meine Meinung zur Situation. Wir haben nicht genug Moral, es gibt so viele Skandale, wirklich unglaublich in den höchsten Ebenen.
Dieser Satz ist ein Ausschnitt aus dem neuen Roman, den Ivan Klima derzeit schreibt. Es ist ein Nachwenderoman, der ein hochaktuelles und brisantes Thema postkommunistischer Länder behandelt. Es ist ein neues Thema, doch Klima bleibt seinem Stil treu, den Finger auf gesellschaftliche Missstände zu legen.
Ich schreibe jetzt einen neuen Roman, der sich sehr von meinen anderen Romanen unterscheidet. Es ist ein politisches Pamphlet und beschäftigt sich mit Korruption und der Art, wie die postkommunistischen Länder ihre Demokratie entwickeln.
Ist das Vorbild für diesen Roman und seine Hauptakteure in der Tschechischen Republik zu suchen?
Nicht in der Tschechischen Republik, aber in postkommunistischen Ländern, weil der Hauptprotagonist Premierminister ist. Ich habe nicht vor, entweder Klaus oder Semann, heute Spiller, zu kritisieren, weil es nicht gegen irgendeine Person geht, sondern gegen das System. Es geht um Werte und Moral und ich versuche, einige ungarische, polnische und tschechische Namen auszuwählen, sodass es ein postkommunistisches Land wird. Meine Inspiration ist natürlich Tschechien.
In den letzten Jahren wurde Klima vom verbotenen Dissidenten zum gefeierten Autoren. Seine Bücher sind inzwischen in über 30 Sprachen übersetzt. In Deutsch erschienen Liebe und Müll, Richter in eigener Sache, Liebesgespräche, Liebende für einen Tag, Liebende für eine Nacht, Ein Liebessommer und das Schauspiel Ein Schloss. Im Oktober letzten Jahres erhielt er den Franz-Kafka-Preis. Mit Kafka verbindet Klima nicht nur der Preis. Über Kafka schrieb Ivan Klima einen Essayband und beide Schriftsteller verbindet das Schreiben über das Schicksal des Menschen in einer fremdgesteuerten, mechanisierten Welt rigider Autoritäten. Neben dem Kafka-Preis wurde Klima auch für besondere Verdienste um die Tschechische Republik ausgezeichnet.
Ja, das ist wahr. Den Preis habe ich von Václav Havel bekommen. Ich sammle diese Dinge nicht. Für mich sind die Bücher und die Literatur wichtiger als die Preise, aber es ist natürlich eine Wertschätzung meines Schreibens und deshalb war ich glücklich.
Auch wenn Klima mittlerweile frei veröffentlichen kann und ausgezeichnet wird, braucht nicht nur die Diktatur, sondern auch die Demokratie kritische Stimmen. Ivan Klima ist nach wie vor eine der wichtigsten. Mit Spannung darf man deshalb sein neues Werk erwarten. Fürs Zuhören bedanken sich
Gerald Schubert
und Martina Czocke.
Und im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich Dagmar Keberlová. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro Jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a v Jižní